Halleluja. Oh Papa, ich danke dir für einen neuen Morgen. Ich danke dir für deine Treue. Ich danke dir für deine Treue in unserem Leben. Ich danke dir, dass du an jedem von uns arbeitest. Und du wirst nicht aufhören bis zum letzten Tag unseres Lebens. Bist du dabei, uns zu verändern, Herr, uns zuzubereiten, uns zuzurüsten für das, was du mit uns vorhast. Du, auch wenn wir in Prozesse sind, die wir manchmal nicht verstehen, dennoch wissen wir, du bist gut, weil alles Gute kommt von dir, vom oben herab, vom Vater des Lichts. Papa, ich danke dir, dass dein Wort uns immer freier macht, dass wir wirklich in das Ebenbild des Christus hineinkommen, dass wir das ausstrahlen zu unseren Geschwistern, zu uns selbst, aber auch in die Welt, zu den Menschen, dass wir offen sind, dass wir freundlich sind, dass wir frei sind. Vater, dass nichts uns bedrückt oder belastet oder uns irgendwie komisch erscheinen lässt, sondern dass wir frei sind und voller Freude, weil wir frei gemacht sind in Christus Jesus. Vater, nach heute Morgen bete ich, dass wir noch tiefer hineinkommen in diese Freiheit, noch mehr verstehen von deinem Wort, noch mehr verstehen, was es heißt, in Christus komplett erneuert zu sein, Halleluja, und vorwärts zu gehen. Vater, du hast einen guten Plan mit unserem Leben und das bete ich frei für jeden von uns, dass wir nicht 98%, nicht 99%, sondern 100% in deinem Plan sind. Halleluja. Vater, und ich danke dir, dass du deine Hand über uns hältst und dass wir auf den Wegen gehen, die du zuvor bereitet hast. Das lesen wir im Wort. Vater, und das bete ich, dass wir auf diesem Weg sind, den du zuvor bereitet hast. Und du sagst, deine Gedanken sind so viel höher, deine Wege so viel höher. Vater, und ich bete, dass wir erkennen, wo deine Gedanken sind, was wir erkennen, was deine Gedanken sind und wo deine Wege sind, Herr. Ich wünsche es mir von ganzem Herzen, dass ich da bin, wo du mich haben willst. Herr, weil es gibt keinen schöneren Ort. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, Jesus. Und du bist treu. Du wirst uns nie verlassen noch versäumen. Du bist treu. Halleluja. Amen. Halleluja. Letzte Woche, da haben wir uns angeschaut, dass Christus was gemacht hat. Wer weiß es noch? Welcher Bart war das? Wer hat da genuschelt? Dass Christus das Gesetz erfüllt hat. Danke, Melli. Und es ist so immens wichtig, da wollen wir heute noch ein bisschen tiefer rein, noch ein bisschen uns mehr anschauen, dass das Gesetz erfüllt ist. Amen. Und wir sind unter einem neuen Gesetz, sagt die Bibel, unter dem Gesetz der Gnade, unter dem Gesetz des Christus. Ja, das ist ein anderes Gesetz. Halleluja. Und ich bin so froh, dass ich rausgerettet bin aus der Macht des Gesetzes, von diesem religiösen Druck, von diesem immer nicht zu genügen, von diesem immer das Gefühl zu haben, ich schaffe das nicht, ich kann es nicht, alle anderen, nur ich nicht. Ja, so habe ich jahrelang gelebt und ich bin so froh, dass ich da raus bin. Und dass ich weiß, der Papa liebt mich so, wie ich bin, auch wenn ich versag oder gerade wenn ich versage. Amen. Dass ich weiß, seine Liebe ist bedingungslos. Das ist so ein immens wichtiger Satz zu wissen, zu verstanden zu haben. Seine Liebe ist bedingungslos, Leute. Ja? Und er liebt mich so, wie ich bin. Ob ich gut bin oder schlecht, ob ich richtig bin oder falsch, ob ich was tue oder nichts tue. Er liebt mich so, wie ich bin. Und das macht erstmal richtig frei. Wisst ihr das? Und dann kommt die Liebe ins Spiel. Wo ich merke, der Herr liebt mich, ich liebe ihn zurück und dann möchte ich was tun für ihn. Ich sage ihm, Herr, gebrauche mich. Vorher habe ich immer gedacht, ja, der Herr hat irgendwas mit mir vor, was auch immer das ist, das macht mir Angst. Oh, jetzt legt er mir auch Druck auf. Nein, jetzt bin ich in einem Punkt, wo ich sage, Herr, ich möchte dir dienen, ich möchte den Menschen von dir erzählen. Ich möchte ihnen zeigen, wie gut du bist. Und das aus einer Freiheit heraus. Und Menschen, die dir zuhören, die spüren, ob du frei bist oder ob du ein religiöser Spinner bist, der gerade versucht, dein Korsett ihnen anzuziehen, wo sie reinpassen. Das macht Religion. Christus ist gekommen, um frei zu machen. Religion knechtet. Ich hasse dieses Wort wie die Pest. Ich mag dieses Wort Religion nicht. Ja? Und ich mag auch das Wort Theologie nicht, weil der Theo wenig logisch war. Aber das ist wieder was anderes. Okay? Sondern ich liebe die Freiheit in Christus. Und das merkst du, in dem Maße, wie du dich selber lieben kannst, ist das Maß, wie du andere Menschen lieben kannst. Jemand, der mit sich selbst unzufrieden ist, jemand, der mit sich selbst bockig ist, jemand, der sich selbst ablehnt, warum auch immer, ja, der lehnt andere ab. Und wenn du Christen in der Gemeinde hast, die sie nicht selber lieben, wie sollen sie die lieben, die kommen? Wie sollen sie Menschen lieben, die neu in die Gemeinde kommen? Die sind schwierig, die sind herausfordernd. Amen. Ich möchte, dass die Gemeinde so attraktiv ist wie hier, dass wenn Menschen reinkommen, dass sie die Liebe Gottes spüren, dass sie die Gegenwart Gottes spüren. Und wir setzen es frei, wisst ihr das? Es liegt nicht am Papa. Wir setzen es frei. Wenn wir beten, sagt Heiliger Geist, komm mehr, komm mehr. Hast du Hunger im Lobpreis? Hast du Durst? Ich find's manchmal erstaunlich, wenn ich reinkomme und die Leute sitzen. Mein, heute ist es heiß, ja? Aber guck mal, ich bin um 9 Uhr hier. Ich stehe bis um 1 oder bis um 2. 4 oder 5 Stunden stehe ich. Ich muss mich nicht hinsetzen. Aber kommen Leute rein, Lobpreis ist, und dann setzen sie sich hin. Ich verstehe das nicht. Man kann sich auch mal hinsetzen, man kann auch im Sitzen total anbeten. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber wisst ihr, in der Welt ist es so, wenn der König reinkommt, wenn der Bundeskanzler kommt, der Präsident, alle stehen auf. Sie geben ihm mit ihrem Aufstehen was? Ehre. Und wir schaffen es nicht, hier mal ein Stündchen zu stehen und einfach Jesus anzubeten. Okay, keine Verdammnis, das ist nicht die Botschaft. Du darfst gerne mal sitzen. Aber ich möchte, dass der Großteil der Gemeinde steht und dass die auffallen, die sitzen. Weil ich schon in anderen Gemeinden war, da sind alle gesessen, dann sind die aufgefallen, die gestanden sind. Da ist was verkehrt. Ich möchte, dass die, die stehen, sich wohlfühlen und die anderen nicht so. Okay, versteht den Punkt. Halleluja. Und wisst ihr, sitzen oder stehen ist nicht das Zeichen, ob du in der Anbetung bist. Du kannst auch stehen und in der Nase bohren und rausschauen und denken, ah, was gibt's heute zum Essen? Kannst du ganz anders sein. Und du kannst sitzen und bist total tief in der Gegenwart Gottes. Das meine ich nicht. Sondern es geht darum einfach, dass wir bereit sind aufzustehen. Amen. Aus der Komfortzone raus, so ein bisschen. Und zu sagen, Jesus, du bist heute Morgen hier. Ich gebe dir mit meinem ganzen Herzen Ehre. Amen. Und ich sage es oft, ich war so einer früher. Ich habe bis zum vorletzten Lied gebraucht, bis ich so ein bisschen in der Anbetung war. Weil ich war so dumm, habe mich immer ganz hinten hingesetzt und dann habe ich alle Leute beobachtet. Guck mal, was der wieder anhat. Guck mal, der und da. Und ich war so abgelenkt. Ich war überall, nur nicht in der Anbetung. Und dann habe ich gedacht, noch ein Lied und noch ein Lied. Ich habe überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Heute dient es dir. Deswegen sage ich immer, komm vorbereitet hierher. Fang nicht erst an zu beten, wenn du da bist. Kannst im Auto beten. Ich brauche eine halbe Stunde, bis ich da bin. In der Zeit bete ich in Zungen im Auto. Meistens. Nicht immer, aber oft. Ja. Und dann merke ich schon, ich bin schon langsam eingenordet. Ich bereite mich innerlich vor auf das, was kommt. Ich freue mich aufs Wort. Ich freue mich auf euch. Und ich freue mich auf Jesus. Amen. Und das ist gut. Und das spürt man in der Atmosphäre. Man spürt es, ob Leute Hunger haben oder ob die satt sind. Ja. Das spürt man. Muss mal gucken, wenn so eine Horde mit dem Reisebus ins Restaurant kommt. Und die haben alle Hunger. Das siehst du. Ja? Und wenn die aber alle gerade gegessen haben und dann sagt der Kellner, darf es noch etwas mehr sein? Dann sagen die, boah, da geht nichts mehr rein. Das spürst du auch in der Atmosphäre. Wenn Christen da sind, boah, ist das langweilig. Oh, das geht nicht. Amen. Ja, keine Ahnung, wie ich da hinten gekommen bin, aber das ist nicht mein Thema. Galater 4, ab Vers 21. Paulus macht hier einen Vergleich, den ich super interessant finde. Und ich bin auch überzeugt, dass ich da noch nicht hundertprozentig alles verstanden habe, aber ein bisschen davon. Und hier geht es um die Knechtschaft und um die Freiheit. Es geht um zwei Bündnisse. Es geht um den Sohn Ishmael und um den Sohn Isaak. Und Paulus geht hier in bestimmte Bereiche rein und erklärt uns diese zwei Dinge. Und das ist immens wichtig für uns heute. Amen. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Ich treffe immer wieder Christen. Wenn die gesetzlich denken, wollen sie von dir, dass du das Gesetz hältst. Ist auch bei den Moslems so. Die nach der Scharia rufen, ja, die sagen, bei Diebstahl rechte Hand abpacken, das lieben die, aber immer für die anderen. Selber haben die nicht gesagt, oh, ich habe auch schon mal geklaut, bitte hack meine auch gleich ab. Habe ich noch nie erlebt. Auch bei den Christen, wenn Leute das Gesetz fordern von anderen, dann sind sie meistens selbst nicht bereit, es zu halten. Sie verkaufen sich religiös. Und hier sagt Paulus, du musst das Gesetz tun. Wenn du das Gesetz willst, musst du das ganze Gesetz halten. Und das schafft ja niemand, das haben wir alle schon gelernt. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht wieder reinrutschen in manchen Bereichen und da wieder gesetzliches Denken zulassen. Das Gesetz spricht. Das Gesetz hat eine Stimme, nämlich eine anklagende Stimme. Das Gesetz sagt dir immer, du hast es nicht geschafft. Du hast es nicht erreicht. Du hast es nicht erfüllt. Korrekt? Sonst brauche ich das Gesetz nicht. Das Gesetz sagt dir immer, was du nicht kannst. Die Gnade dagegen sagt dir immer, was du kannst in Christus. Richtig? Gott beruft immer Leute, die eigentlich nicht zu gebrauchen sind. Immer die Totalversager. Aber Gott liebt es, die Totalversager zu erwählen, weil da passiert etwas. Nicht die Versager bekommen die Ehre, wenn sie dann das können, sondern Gott. Und es bewahrt die Versager davor, stolz zu werden. Ich habe euch ja erzählt, ich habe ein Theaterstück mitgemacht, wo ich 10 oder 11 Jahre alt war. Ich bin so auf der Bühne gestanden, ich habe so gezittert und Angst gehabt vor dem Publikum. Ich habe so mein Ding reingenuschelt, dann bin ich von der Bühne gerannt. Die ganze Audience hat gelacht. Und ich war total blamiert, ja. Und da habe ich gedacht, nie wieder stehe ich vor Leute, nie wieder spreche ich irgendwas. Und was macht Gott? Er beruft mich, vor Leuten zu predigen. Es liegt mir nicht. Ich habe mich überwinden müssen am Anfang. Ja, jeder Sonntag bin ich fast gestorben. Bärbel hat gesagt, was ich mit dir sage, ich bin fix und alle. Mich kannst du einpacken nach jeder Predigt. Heute mittlerweile bin ich trainiert nach ein paar Jährchen. Es geht ganz gut, es flutscht ganz gut. Aber ich habe gemerkt, ich hätte mich nie dafür entschieden. Es wäre nie meins gewesen. Ja? Aber was weiß ich heute? Nicht ich bin der Chaka, ich kann es, ich hab's drauf, sondern es ist alles Gnade. Und ich habe ein einziges Mal, wo ein Pastor mich gezwungen hat zum Predigen, ich habe zu ihm gesagt, du, ich spüre, ich bin nicht dran. Bin ich vorne gestanden mit dem Mikro. Einmal ist mir das passiert, vor 15 oder vor 16 Jahren. Und ich habe versucht zu predigen, ich habe kein Wort rausgekriegt. Und da habe ich schon jahrelang gepredigt, das war jetzt nichts Neues. Nichts ging, die Salbung war nicht da, die Gegenwart war nicht da, es floss nichts. Und er hat sich hinten ins Fäustchen gelacht. Und dann bin ich von der Bühne ab, gesagt, das passiert mir nie wieder. Nie wieder lasse ich mich vergewaltigen. Weißt du das? Wenn du trainiert bist, spürst du die Salbung. Du weißt, wann Gott etwas von dir will und wann nicht. Du spürst, wann du dran bist und wann nicht. Und da habe ich gesagt, Gott, nie wieder werde ich predigen, wenn du nicht dabei bist. Amen. Und das ist eine gute, gesunde Einstellung. Wisst ihr das? Weil du nie auf die Idee kommst, Leuten was zu sagen, was nicht dran ist. Auch prophetisch reden und die ganzen Geistesgaben, die es alle gibt. Du wirst es nie benutzen zu deiner Ehre, wenn du weißt, wo du herkommst, wenn du gelernt hast, demütig zu bleiben in deinem Herzen. Amen. Halleluja. Okay. Gesetz oder Gnade, das ist die Entscheidung, die wir immer treffen müssen bei allem, was wir tun. Ich meine, wir treffen mal eine generelle Entscheidung und dann ist es wieder eine tägliche Entscheidung. Das wirst du merken, wenn du in Situationen mit Menschen kommst, die sind herausfordernd. Du denkst entweder Gesetz, da muss aber Gott jetzt mal eingreifen, da kann man richtig in den Hintern getreten, so geht's ja nicht. Oder du hast Gnade und sagst, oh Papa, sei ihm gnädig, du weißt, der hat's auch nicht leicht im Leben. Das sind zwei Denkweisen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, merken wir rutschen mal da rein und mal da rein. Versteht ihr? Und das Gesetz ist immer tun. Ja? Und Gnade ist Worte, das Reden. Halleluja. Jetzt gehen wir mal weiter in den nächsten Vers. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Okay? Abraham hatte zwei Söhne. Ihr müsst euch vorstellen, was da geht. Der Teufel kann dich nicht berauben. Der Teufel kann dir den Segen, wie war Abraham? War er gesegnet oder nicht? Das haben wir geklärt. Er ist total gesegnet von Gott gewesen. Ja? Und der Teufel wusste, er kann Abraham diesen Segen nicht klauen. Er hat keine Macht, Abraham des Segens zu berauben. Ist das korrekt? Dasselbe ist in deinem Leben. Der Teufel kann nicht dich berauben. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Amen. Was Gott gesegnet hat, ist was? Gesegnet. So. Okay. Aber der Teufel ist nicht dumm. Dann hat er gesagt, okay, dann legen wir dem ein Kuckucksei ins Nest und rauben den Segen, den Gott Abraham gegeben hat, auf den Sohn, den ich haben will, nämlich einen Sohn aus dem Fleisch, nicht aus dem Geist. Okay? Und es passiert. Abraham hatte zwei Söhne. Und dieser Sohn der Verheißung, das war noch nicht die Zeit. Und da kam der Sohn aus dem Fleisch, aus der Ungeduld. Und der größte Feind vom Besten ist das Gute. Das musst du dir merken. Der größte Feind vom Besten ist das Gute. Gott hat für dich immer das Beste. Aber unsere Ungeduld führt uns zum Guten und sagt, ah, das ist doch auch okay. Abraham wusste, Gott kann nicht lügen. Und er hat ihm einen Sohn verheißen. Na gut, die Uhr lief bei Sarah und bei ihm. Und sie wurden beide immer älter. Aber Gott kann was nicht? Lügen. So, und dann ging ein Kompromiss ein mit der Ungeduld. Und die Ungeduld bringt immer eine Frucht hervor. Nämlich die Frucht, die das Gute heißt und das Beste fressen will. Oder dich abhalten will, dass das Beste kommt. Okay? Wenn Gott zu dir sagt, ganz banales Beispiel, oh, ich möchte dir einen Mercedes schenken, und zwar einen neuen. So, jetzt fährst du deinen alten 1er Golf. Der hat schon 300.000 Kilometer drauf und du denkst, was, ein Mercedes? Boah, das wäre ja der Hammer. Ein Jährchen geht rum, zwei Jährchen gehen rum, drei Jährchen gehen rum, bis das der TÜV euch scheidet. Und der TÜV sagt immer, gut, machen wir noch 2 Jahre Gnade, noch 2 Jahre Gnade. Und je länger du mit deinem Gnadengolf 1 rumfährst, denkst du, wo bleibt denn der Mercedes? Und deine Frau sitzt nebendran, sagt, wir haben keine Klimaanlage. Jetzt fahren wir mit dem wieder in die Gemeinde sonntags, bullenheiß. Mensch, Schatz, wäre das nicht toll? Wir schauen mal beim Ford-Händler vorbei. Und du fährst zum Ford-Händler und da steht genau der rote Kombi, der deiner Frau gefällt. Und deine Frau sagt, komm, Gott ist damit auch einverstanden. Ja, und wenn Gott will, kann er dir ja immer noch den Mercedes schenken. Kennt ihr diese Stimmen? Und was machst du? Du gibst dein Golf 1 auf und kaufst dir den Ford. Und sobald du im Ford sitzt und du dich an den Ford gewöhnt hast, geht etwas aus deinem Fokus. Der Mercedes ist nicht mehr wichtig. Der Mercedes ist nicht mehr in deinem Denken, nicht mehr in deiner Erwartung. Deine Freude wurde abgelenkt, deine Erwartung wurde umgelenkt, dein Gebet wurde gestoppt. Versteht ihr, was passiert? Und du sitzt in diesem Ford und der Teufel sagt immer, ist der Ford nicht toll? Okay, ist kein Mercedes, aber er ist nicht viel schlechter. Kennt ihr dieses Spielchen? Und du bist komplett weg von dem, was Gott eigentlich für dich hatte. Gott ändert seinen Plan nicht. Amen. Hier hast du 2 Produkte. Ein Sohn von der Magd, von der Unfreien. Ein Sohn von der Freien, der Sohn der Verheißung. Ein Sohn geboren aus, ein Produkt geboren aus dem Fleisch, aus der Ungeduld. Ein Produkt geboren aus dem Geist, aus Glauben. Wo gibt Gott den Segen drauf? Auf den Glauben. Und einzig alleine auf die Verheißung und den Glauben. Gott segnet nicht deine Bescherung. Gott hat Ismael nicht getötet in der Geschichte, weil er hätte seinen Segen getötet und der Teufel wusste das. Hätte Abraham nicht mit der Magd ein Kind gezeugt, hätten wir heute nicht den Ärger mit den ganzen Moslems. Seht ihr die Frucht daraus? Die sind gesegnet, weil sie einen geklauten Segen haben, der eigentlich Abraham gehört. Und ist es nicht interessant, dass genau diese Moslems sich ständig auf Abraham berufen? Schon mal aufgefallen? Abraham ist unser Vater. Da kannst du mit denen reden, da sind die voll eins mit dir. Aber wir schauen uns nachher noch an, was noch eine Frucht ist aus der Ungeduld. Okay? Ich habe mir ein paar Sätze aufgeschrieben. Kannst du mitschreiben, wenn du willst. Wir müssen Gott nicht nachhelfen, sondern glauben. Du musst Gott nicht nachhelfen, wenn du eine Verheißung hast. Wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, helf ihm nicht nach. Beschleunige es nicht. Fang nicht an, Druck auszuüben, denn es wird alles im Fleisch enden. Wer war die Frau Abrahams? Die Magd oder Sarah? Ihr habt's verstanden, ist auch nicht schwer. Okay? Mein Abraham war auch nur ein Mensch, ne? Der dachte sich, die schrumpelige Sarah und die knackige Magd. Den hast du wahrscheinlich nicht 2-mal darum bitten müssen. Aber ich verrate dir ein Geheimnis, wir sind auch nicht anders. Wenn wir den roten Ford sehen, sagen wir auch, oh, nicht schlecht. Wenn wir ganz ehrlich sind, möchte keine Hände sehen. Okay? Verlass dich nicht auf Menschen, auch wenn es deine Frau ist. Frau steht für Menschen. Okay? Lass dich nicht von dem Fokus der Verheißung abbringen und hör Menschen zu, die dir sagen, ja, Mensch, Abraham, jetzt hast du schon so lange gewartet. Jetzt werd doch mal vernünftig. Du wirst doch immer älter. Wie lange willst du noch warten? Kennt ihr diese Sprüche? Wie lange soll es noch dauern, bis es kommt? Es kommt dann, wann Gott den Tag festgesetzt hat. Dann kommt es. Geh nie vorher in den Dienst. Die Bibel sagt, einen Neubekehrten setzt nicht schnell in ein Amt. Immer wieder erlebe ich das, auch Leute hier, die in die Gemeinde kommen, bekehren sich, bleiben ein Jahr. Und dann erzählen sie mir in den höchsten Tönen, oh Pastor, Gott hat mir gesagt, ich muss jetzt auf die Bibelschule. Oh Pastor, jetzt geht mein Dienst los. Oh Pastor, und ich denke nur, Die fragen mich nicht mal, ob das dran ist. Die erklären mir, was dran ist. Deswegen, wenn ich zu meinem Arzt gehe, zur Untersuchung, sagen, wissen Sie, Herr Doktor, ich habe Knieschmerzen und da brauche ich die in die Salbe und habe ich Kopfweh, dann nehme ich die Pille. Dankeschön, dann bin ich mal wieder weg. Was wird der Arzt sagen, was war denn das für einer? Weißt du, mir geht es oft zum Geist, wo Leute zu mir kommen und mir sagen, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Warum? Weil die Charakterschule das Allerwichtigste ist, durch was wir durch müssen. Leute, immer und immer wieder, die Charakterschule. Gott gereuen die Gaben nicht. Gott gibt Gaben, die gereuen ihn nicht. Und manchmal machen Leute die schlimmsten Sachen damit. Aber die Charakterschule ist das Wichtige. Was du auf der Bühne hier aufbaust unter der Salbung, kannst du hinter der Bühne ganz leicht wieder einreißen an Mangel an Charakter. Seid ihr bei mir? Also es geht nicht um die Salbung. Leute, wenn ich Leute treffe in andere Gemeinden oder die herkommen, sagen immer, oh Pastor, gibst du mir, was du hast? Dann sage ich, willst du auch durch den Zerbruch durch? Nee, das nicht. Dann sage ich, dann vergiss es. Der Zerbruch, zeigt mir einen in der Bibel, der nicht durch Zerbruch ist. Einen einzigen, angefangen von Adam. Ich kenne keinen. Nicht mal im Neuen Testament. Paulus wurde gesteinigt, wurde dreimal umgebracht, wieder von den Toten. Nach dem ersten Mal, ich sage, Gott, also da oben war es schöner, wie immer, schon wieder her. Wie oft bringen die mich noch um? Versteht ihr? Jonah im Walfisch, der war nicht lebendig im Walfisch, der war stinketot. Der stank nach Fisch. Und erst wo der Fisch ihn ausspuckt, kam der Geist zurück in seinen Körper. Wir lesen es im Wort. Ich war in den Tiefen, am Abgrund, im Abyss, sagt er, war drunten, am Eingang zur Hölle. Und kurz bevor, und dann wo er gemerkt hat, hey, wenn ich Gott nicht gehorsam bin, wird's noch schlimmer. Dann kam er zurück, weißt? Das ist so interessant, wie Gott es immer macht. Warum? Weil unser Charakter, das ist, was Gott am meisten im Weg steht. Unser eigener Wille, unser Fleisch, was noch was dazu tut. Ich hatte letztes Jahr eine Prophetie für Lydia. Lydia hat neue Räume gesucht und Gott gibt mir eine Vision und ich sehe die Räumlichkeiten. Ich habe gesagt, es ist ein Gebäude, so und so breit, 2 Stockwerke, Flachdach, da vorne dran Parkplätze. Und da habe ich dazu gesagt, so im Eifer des Gefechts, ich denke, es ist ein Weinheim. Lydia findet die neuen Räume, ich fahre dahin, ich denke, ich fliege aus dem Auto raus. Ein Flachdachgebäude, genau wie ich es gesehen habe in der Vision, nur in der Stadt habe ich mich vertan. Die Stadt Weinheim war nicht dran, das war Thomas. Versteht ihr? Das war das Ketchup von mir, die Pommes waren gut. Aber das Ketchup war nicht dran. Und das ist, wo wir lernen. Verstehst du, Paulus sagt es, das Gute behaltet. Nicht alles wegwerfen. Ja, wo sie eingezogen ist, habe ihr geholfen. Ich fahre mit dem Semi auf den Hof. Ich habe die Vision schon vergessen gehabt. Ich bin so erschrocken. 1:1 genau, wie ich es gesehen habe. Das habe ich nicht so oft. Das hat auch mich umgehauen. Nur Weinheim war nicht dran, gell? Aber es macht nichts. Wir behalten das Gute. Amen. Und das ist der Lernprozess, wo ich vielleicht aus Eifer heraus, nehme ich jetzt als Beispiel, damit sich niemand angegriffen fühlt, wo du dann noch was dazu tust und da musst du immer sortieren, du musst aufpassen. Deswegen sage ich euch immer und immer wieder, bau dein Leben nicht auf einer Prophetie, bau es auf dem Wort Gottes. Das ist das Fundament, auf dem du sicher stehst, nicht auf der Prophetie. Wisst ihr, alttestamentliche Prophetie war immer, wo wirklich der Prophet von Gott genau detailliert gesagt gekriegt, was für dein Leben wichtig ist. Niemand sonst. Priester, König und Propheten waren die einzigen, die mit Gott in Kontakt waren. Und dieses alttestamentliche Denken hat im Neuen Testament nichts mehr zu suchen. Neutestamentliche Prophetie ist nichts mehr Neues, hör mir gut zu, sondern nur eine Bestätigung, was schon in deinem Herzen ist. Und dann kommen vielleicht noch Details dazu. Und die sind gut, wenn sie von Gott sind, versteht ihr? Aber wenn einer zu dir kommt und sagt, oh, so spricht der Herr, werd Missionar in China, und du sagst, China, ich mag nicht mal China-Restaurant, dann ist das bestimmt nicht von Gott, weil Gott wird dich nicht vergewaltigen. Es kann aber sein, dass Gott dir schon dreimal gesagt hat, China, und dann irgendwie kriegst du einen China-Prospekt, dann läuft wieder ein Chinese über dir den Weg, und du langsam dämmerst dir, und du merkst so, will Gott mir was sagen, irgendwas mit China. Es kann sein, du hast keinen Bock auf China. Jetzt kommt der Prophet und sagt, so spricht der Herr, du wirst nach China gehen. Nein, bloß nicht. Dann ist es nicht eine falsche Prophetie, sondern du bist noch nicht so weit. Amen. Da rennst noch ein bisschen Gott davon. Also ihr versteht schon die Unterschiede. Halleluja. Okay, auf Menschen hören oder Menschengebote oder Gott vertrauen. Du siehst eine Frucht. Beides ist eine Frucht, aus unterschiedlichen Vertrauen, aus unterschiedlichen Entscheidungen. Seht ihr das? Einmal die Magd, einmal das Freie. Okay, wir schauen uns die Geschichte weiter an. Der Beginn des Ärgernisses oder der Start der Probleme, habe ich mir aufgeschrieben, die wachsen und größer werden, ist immer die Entscheidung, wo wir das Gute wählen, anstatt auf das Beste zu warten. Das Gute, wenn es in dein Leben gekommen ist, wird es der größte Feind vom Besten. Und zwar dauerhaft. Das müsst ihr verstehen. Dauerhaft. Okay? Ich erkläre es euch nachher noch tiefer. Oder mach's gleich. Ishmael, sagt die Bibel, das lesen wir, mach's mal kurz in 1. Mose 16, 12. Da lesen wir, dass er streitsüchtig war unter seinen Brüdern. Es gab ja noch mehr Brüder dann. Aber er war streitsüchtig. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Ishmael, das, was du im Fleisch entscheidest, hör mir gut zu, egal welche Entscheidung das ist, wird immer gegen die Verheißung Gottes streiten. Sein Prinzip, okay? Ist ein Prinzip, Leute. Wenn Gott dir sagt, ich habe einen super Job für dich, warte, bis die Ampel grün ist und du fährst bei Rot los, es wird Probleme machen. Du wirst den Job annehmen, du wirst an diesem Job nicht glücklich werden. Dieser Job wird dir so eine Last werden, dass du denkst, hätte ich nur nicht diesen scheiß Job angenommen. Weil es ein Ishmael ist, der wieder dich streitet. Weil du nicht gewartet hast, bis Isaak kommt. Wer erbt die Verheißung? Wer ist der Segen? Isaak. Gott segnet nicht Ishmael. Das müsst ihr verstehen. Wir denken, wir machen jetzt was. Oh, ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Ja, habe gedacht, Gott wird sich schon für mich entscheiden. Wird schon meinen Kredit segnen, er wird schon meine Schulden segnen, er wird schon meinen tollen Dreier BMW segnen. Nix kam vom Segen, nix. Es wurde mir wie Wermut. Ja? Versteht ihr? Ich habe es euch ja schon oft erzählt. In 6 Monaten war ich 18 Mal in der Werkstatt mit meinem Dreier BMW. Ich war kuriert mit Dreier BMW. Ich habe keine Lust mehr gehabt auf Dreier BMW. Ich habe einen Hammer in der Hand gehabt. Ich sage, ich töte jetzt den Dreier BMW. Ja? Ich lasse meinen Frust raus. Und vorher hat Gott 3-mal gesagt, nein. Gott ist ganz korrekt. Er sagt ja oder nein. Und so meint er es auch. Aber, habe ich gesagt, aber Herr, setz dich doch mal mit mir rein, der riecht so schön. Guck, dann habe ich so ein Bild gemacht. Guck mal, wir beide passen super zusammen. Dreier BMW und Thomas, weißt du. Und Gott hat gesagt, nein. Und das hatte ich mehrmals in meinem Leben, wo Gott sagt, nein. Und ich bin mit dem Kopf durch die Wand. Bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich geschrien habe auf den Knien, Herr, nimm den Dreier BMW weg, ich kann nicht mehr. Es wird dir zur Last werden. Amen. Hier siehst du schwarz auf weiß. All seinen Brüdern zum Trotz. Er verfolgte den Isaak, bis es der Sarai zu viel wurde und sie sagte, hey Alter, kümmere dich mal um deinen bekloppten Sohn. Hätte Abraham sagen müssen, du warst doch die, die gesagt hat, mach mal. Jetzt habe ich den Ärger an der Backe. Aber wir treffen die Entscheidung. Auch wenn uns einen anderen Ratschlag gibt, wenn wir den 3er BMW kaufen, haben wir unterschrieben. Nicht der, der gesagt hat, 3er BMW ist gut für dich. Stimmt's? Wir müssen aufpassen. Diese Entscheidungen sind immens wichtig in unserem Leben. Okay, Vers 24. Ach, es muss zurück. Ich möchte euch heute richtig segnen. Richtig frei machen, dass ihr gute Entscheidungen trefft und wisst, wo ist der Weg Gottes, wo ist der Wille Gottes. Diese Worte haben tiefere Bedeutung. Die beiden Söhne von den beiden Müttern, okay? Haben tiefere Bedeutung. Denn die beiden Frauen bedeuten 2 Bundesschlüsse. Das ist immens wichtig für uns. Du kannst nicht in 2 Bündnissen drin sein. Nur in einem. Versteht ihr? Ich kann nicht sagen, ich bin amerikanischer Staatsbürger und ich diene in der US-Armee. Und ich bin russischer Staatsbürger und ich diene in der russischen Armee. Wenn jetzt der Krieg ausbricht zwischen Amerika und Russland, habe ich ein Problem. Beide sagen, auf zu den Waffen. Ja, was mache ich jetzt? Versteht ihr den Konflikt? Dasselbe ist hier. Du kannst nicht im Bund, in dem Bündnis mit deinem Fleisch sein. Dein Fleisch ist Ungeduld. Und du kannst nicht im Bündnis mit dem Geist sein und der Geist ist Geduld. Die Frucht des Geistes ist Geduld. Du kannst nicht in beiden Bündnissen sein. Du wirst entweder den einen lieben und den anderen hassen, hat Jesus gesagt. Oder den anderen hassen und den einen lieben. Aber nicht beide. Aber da kommt eine Frucht raus, das ist das Problem. Wir haben ein Kind. Wohin damit? Das klären wir nachher, was wir mitmachen. Gott gibt da auch da Anweisung. Aha. Einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Alle Entscheidungen, die du aus Ungeduld und aus dem Fleisch triffst, führen dich in Knechtschaft. Schreib dir das auf. Jede Entscheidung, die du triffst aus dem Fleisch, führt oder Ungeduld, führt dich in Knechtschaft. Immer. Es ist etwas, was dich knechtet, es ist etwas, was dich nervt, etwas, was dich ärgert, was dir keine Ruhe mehr lässt. Wir haben es gerade gelesen. Und es versucht, dich komplett wegzubringen von der Verheißung. Okay? Stell dir vor, Gott sagt dir, geh in Gemeinde A, da will ich dich segnen und von da aus führe ich dich in deinen Dienst. Und du sagst, was, Gemeinde A? Da gehe ich nicht hin, das gefällt mir überhaupt nicht. Ach Herr, ich war da mal in Gemeinde B, da war es toll, da war so schöner Lobpreis und der Pastor war so lieb und ich möchte dahin. Und dann gehst du in Gemeinde B und bist da ewig lang und denkst, es geht nichts vorwärts, jetzt passiert nichts, nichts. Es passiert nicht das, was du dir gewünscht hast. Weil Gott wollte dich in Gemeinde A schleifen und du wolltest gestreichelt werden. Aber was für dich notwendig war, war Schleifprozess, nicht streicheln. Versteht ihr? Das, was ich oft sage, alle Menschen, die in unser Leben kommen, sind entweder Schleifpapier oder Poliermittel und ein Poliertuch. Weißt du, ohne Schleifen wird der Diamant nicht wertvoller. Aber dann wird's poliert und dann jeder, der schleift und hinterher, boah, Alter, wow. Jeder Prozess, durch den ich durch bin, war ich hinterher gesegneter wie vorher, war veränderter wie vorher, mein Charakter war weniger stark wie vorher. Und Gott konnte mich tiefer und besser gebrauchen wie vorher. Aber den Schleifprozess, den will keiner. Ich auch nicht. Aber es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne. Amen. Gott beruft Mose und er wird zornig, bringt einen um und rennt 40 Jahre weg. Da könnte man jetzt sagen, oh, das hat Gott nicht mit eingerechnet. Das war 40 Jahre Umweg. Nein, Gott wusste genau, dass Mose wegläuft 40 Jahre. Er hat dann 40 Jahre davor schon angefangen, weil er die Zeit eingeplant hat. Versteht ihr? Aber für das Volk waren es 40 Jahre länger, die vielleicht nicht so schön waren. Amen. Versteht ihr, wenn du und ich, wenn wir uns nicht verändern lassen in dem Prozess, den Gott für uns hat, werden die Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, nicht so gesegnet, wie Gott sie gerne segnen möchte. Stimmt es? Wenn du noch mit Bitterkeit rumläufst, wenn du 30 Jahre mit Bitterkeit rumläufst, wie soll Gott dich gebrauchen? Schwierig, oder? Hättest du vor 30 Jahren sofort die Entscheidung getroffen, Herr, mach mich frei von Bitterkeit, ich bin mir sicher, die Frucht in deinem Leben, die letzten 30 Jahre, wäre eine andere, von der Freiheit aus, in der Vergebung, in der Liebe, wie in der Bitterkeit. Sind wir uns da einig? Was nie wieder kommt, ist die Zeit. Das, was Gott nicht mehr herstellen kann. Die Zeit ist rum. Der gestrige Tag kommt nie wieder. Alles, was wir falsch machen, wo wir versagen, kann Gott alles reparieren. Kann Gott alles wieder gut machen. Ist kein Problem. Gott hat alles wieder hergestellt. Er hat Mose hergestellt, er hat Jona hergestellt, er hat David wieder hergestellt. Aber versteht, die Zeit. Ja? Und manchmal ist es ein schwieriger Prozess. Also hier sind zwei Bundesschlüsse von zwei Bundesschlüssen. Abraham ging einen falschen Bund ein. Ein Bund mit dem Fleisch, mit der Ungeduld. Und wenn ich es noch richtig weiß, war Ishmael, glaube ich, 12 oder 13 Jahre alt, als Isaac geboren wurde. 13 Jahre Ablenkung, 13 Jahre sein Herz einem Sohn geschenkt, seine Freude, seine Begeisterung einem Sohn geschenkt, den es gar nicht geben sollte. 13 Jahre den roten Ford gefahren und den Mercedes vergessen. Völlig aus dem Fokus verloren. Okay, soweit verstanden? Okay, Halleluja. Der Bund mit dem Fleisch ist immer Knechtschaft. Das ist, was ihr euch merken müsst. 25. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Okay? Hagar Arabien heißt irdisch gesinnt sein. Irdisch gesinnt sein ist immer Knechtschaft. Okay? Nicht von Gott erwarten, sondern sich selbst helfen. Das ist Arabien. Arabien hilft sich immer selber und wartet nicht auf Gott, bis Gottes Hilfe kommt. Arabien ist immer, wo sagt, ich kann es, ich schaffe es, das Fleisch. Versteht ihr? Und es ist immer Knechtschaft, selbst für Jerusalem, was der Ort der Anbetung sein sollte. Auch wenn du in Knechtschaft bist, auf welchem Grund auch immer, fällt es dir schwer zu anbeten. Schon mal festgestellt? Wenn du mit deinen Problemen so beschäftigt bist, hast du keine Lust, dem Herrn zu loben und zu preisen. Ist ja alles eine Last, ist ja alles schwer. Ishmael ist richtig schwer, wenn du ihn ertragen musst, wenn du ihn ertragen musst. Amen. Hagar, die Mutter der Knechtschaft, gebiert Kinder der Knechtschaft. Die Mutter der Freien gebiert Kinder, die sind frei. Halleluja. Okay, nächster Vers, 26. Aber das Jerusalem, das droben ist, ist die Freie, das ist unsere Mutter. Und das ist der Punkt, wo wir himmlisch gesinnt sein müssen. Nicht irdisch gesinnt, Arabien, sondern wir müssen Jerusalem im Himmel gesinnt sein. Wir müssen himmlisch denken. Versteht ihr? Unsere geistige Gesinnung muss im Himmel sein. Und das bedeutet, auf das zu hoffen, was man nicht sieht. Arabien steht für die Dinge, die man sieht, die man schon in der Hand hält. Da brauchst du keinen Glauben für. Da gibt's auch keine Belohnung. Jerusalem ist droben im Himmel. Alles, was wir vom Himmel erwarten, funktioniert nur mit Glauben. Richtig? Paulus beschreibt es hier. Der Sohn, der geboren werden sollte, der Sohn der Verheißung, war noch nicht empfangen und noch nicht geboren. Ist der Sohn der Verheißung aus Jerusalem, von droben. Der Sohn aus dem Fleisch, der selbst produziert ist, dem nachgeholfen wurde, der ist da, der ist sichtbar, den kann ich auf den Schoß nehmen. Versteht ihr, wie das funktioniert? Dich komplett wegzubringen von der Vision, von dem, was Gott redet, was er geredet hat. Der Teufel gibt ein falsches Kind in den Schoß, eine falsche Frucht, die aus dem Fleisch ist, aus der Ungeduld, anstatt aus dem Geist. Das aus dem Geist siehst du nicht. Du hast nichts in der Hand. Jesus betet das in Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet, sagt, Vater, ich bitte auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Wer ist es? Wir. Hast du Jesus schon mal gesehen? Ich noch nicht. Aber wir glauben durch unser Wort an ihn. Amen. Und da ist der Punkt, da ist der Verheißung, da ist der Segen. Das ist unsere Mutter. Das soll unsere Abstammung sein. Wir sollen aus dem Himmel geboren sein. Verstehst du? Wir sind Himmelsbürger, wir sind nicht von dieser Welt. Wenn du mit Menschen von der Welt redest und du sagst, du glaubst, dass Jesus wiederkommt, sagen die, jo, alles klar. Ja, die verstehen es nicht, weil die nur glauben wollen, was sie auf dem Schoß haben. Das ist ihr Gott. Aber da brauchst du nicht mehr glauben. Glauben brauchst du für die Verheißung, die Gott gibt. Und Gott arbeitet immer mit Verheißungen. Richtig? Josef, er gibt Josef einen Traum, das war eine Verheißung. Josef war leider so dumm, das seinen Brüdern zu erzählen. Natürlich haben sich die gefreut und haben gesagt, die älteren Brüder, was der Kleine, wir sollen uns vor dem verbeugen, kein Thema, machen wir. Komm mal mit, Kleiner, wir gehen mal mit zusammen in die Wüste. Wir wissen, wie es weiterging. Sie haben ihn an die Ishmaeliten verkauft. Ja? Aber was war am Ende? Am Ende kam es genau so, wie Gott geredet hatte. Ohne ein Komma hat gefehlt. Es war genau so. David wird gesalbt zum König. Sein eigener Vater hat nicht an ihn geglaubt. Der Prophet steht da, alle stehen, die ganzen Bodybuilder-Söhne, die ganzen Surferboys mit ihren Sixpacks und ihren Hawaii-Dress. Und der Prophet sagt, nee. Dann ist er völlig verwirrt, sagt, hast du noch einen Sohn? Ja, der kleine David, der Rothaarige, der Verbrutzelte, der Kleine. Der ist bei den Schafen, der stinkt nach Schaf. Aber weißt du, wo Gott den König David geformt hat? Nicht im Palast, bei den Schafen. Er war bereit, für die Schafe sein Leben zu lassen. Und das Interessante ist, König David, die Schafe, die er bewachte, waren die Schafe seines Vaters, der ihn nicht liebte. Und dann kam ein Löwe und er rettete das Lamm aus dem Maul des Löwen. Und es kam ein Bär und er rettete das Lamm aus dem Maul des Bären. Da wurde ein König geformt. Nicht im Palast. Im Palast gibt's keine Könige. Palast ist nicht der Beweis, dass du ein König bist und deinem Herzen. Versteht ihr? Und die Bibel sagt, König David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war bereit zu sterben für fremde Schafe. Das muss die Gesinnung sein von jedem, der in den Dienst geht. Anders geht's nicht. Jesus war bereit, für die fremden Schafe zu sterben. Für die ihn gerade gekreuzigt haben und ihn ausgelacht haben und angespuckt haben, den Bart rausgerissen, die Dornenkrone oben reingedrückt, sagte, Vater, vergib ihnen. Bereit zu sein, für die fremden Schafe zu sterben. Das ist die Gesinnung, die Gott sucht. Und dann konnte Gott in ihnen in den Palast sitzen. Und immer, Er war immer korrigierbar. Deswegen hat Gott ihm immer wieder vergeben. Die schlimmere Sünde hat eigentlich David getan als Saul. Aber Sauls Fokus war, als der Prophet kommt und sagt, du hast dich versündigt. Du hast die Völker nicht ausgerottet, die ich in deine Hand gegeben habe. Du hast genommen von den Tieren. Das finde ich nicht so schlimm, wie einen an die Front schicken, damit er umgebracht wird, als ich seine Olle habe. Ist das wahr? Saul wurde nicht vergeben, weil sein Fokus war, als der Prophet kam und ihn korrigierte, sagt er, red nicht so laut, nicht, dass das Volk das hört. König David, als sagt, was soll ich mit dem Mann tun? Er hat dem kleinen Bauer das einzigste Lamm weggenommen und geschlachtet. Und er sagt, der Mann ist des Todes, sagt David. Und dann sagt der Prophet, du bist der Mann. Und David fiel sofort auf seine Knie, nahm Sack und Asche und fastete und suchte Gott um Vergebung. Und das ist, was Gott gefällt. Versteht ihr? Das sind andere Bündnisse, andere Herzenshaltungen. Ja? Und Gott gab David Gnade. Saul nicht. Er sagt, dein Königreich ist von dir genommen, du bist verworfen. Ich kann mit dir nichts anfangen, mit anderen Worten. David hat immer Gnade bekommen. Und wenn ich die Psalmen lese und sehe, wie viel David schon verstanden hat von Christus, dann ist es der Oberhammer. Müsst ihr mal selber forschen. Wie viel David schon schreibt, auch im Psalm 22, er sah Jesus am Kreuz. Und da ging es ihm gar nicht gut, ihr wisst es ja. Okay, Jerusalem muss unsere Gesinnung sein. Unsere Mutter ist oben. Da, wo wir hergeboren sein sollen, muss aus dem Himmel sein. Wir müssen nicht uns gleich machen der Welt hier. Wir müssen gleich sein wie Christus. Das ist der Unterschied. Amen. Okay, nächster Vers. Ich gebe ein bisschen Gas, weil es ist echt warm. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Wow. Wisst ihr, um was es da geht? Da geht's um dich. Du bist die neue Schöpfung. Du hast eine Verheißung von Gott empfangen, dass du sein Kind bist und dass du errettet bist und dass du in den Himmel kommst. Aufgrund dieser Verheißung sollst du jubeln und sollst dich freuen. Du hast vielleicht irdisch weniger Besitz als die Menschen in dieser Welt. Aber die haben gar nichts am Ende ihres Tages. Die gehen, wie sie gekommen sind, nackt. Da nimmt keiner was mit. Aber du hast eine Verheißung. Und hier heißt es, du sollst jubeln, die du vielleicht menschlich, irdisch unfruchtbar bist. Wo die Leute sagen, puh, der lebt von Hartz IV, Hartz V, Hartz 18. Reg dich nicht auf. Freue dich, dass du bei Gott bekannt bist. Er ist mit dir. Die Prophetie, die Verheißung, sagt die Bibelstelle hier, ist mehr wert als aller irdischer Besitz. Das, was die Bibelstelle sagt. Und ich habe euch vorhin gesagt, ich habe noch nicht alles verstanden. Vielleicht in ein paar Jahren predige ich noch tiefer drüber. Aber das, was ich bis jetzt verstanden habe, das gebe ich euch. Amen. Die soll jubeln, die bisher nicht in dieser Welt groß was geboren hat. Die soll jubeln, das bist du nicht. Wir sollen jubeln, wir sollen uns freuen über die Verheißung und über den Bund, wo du mit hin drin bist. Den Bund der Verheißung. Das ist Freude. Amen. Halleluja. Gott ist treu. Und wir sollen unseren Fokus nicht auf irdische Dinge setzen. Sondern die Unfruchtbare soll jubeln. Das heißt, die Glauben hat, der Glauben hat, soll jetzt, wo er nichts sieht, anfangen jubeln. Kannst du das? Oder bist du in Depression? Bist du traurig? Siehst du nur das, was nicht funktioniert, was du nicht hast, was bisher nicht da war? Oder kannst du sagen, Halleluja, mein Gott ist für mich und das Gute kommt. Denn mein Gott kann nicht lügen. Amen. Und der Reichtum dieser Welt wird übergehen in den Besitz der Kinder Gottes. Ich habe es euch oft gesagt. Das ist noch nicht, das wird kommen. Was glaubst du? Nur ein Beispiel. Was glaubst du? Ein Millionär, der vielleicht 30 oder 300 oder 500 Millionen auf der Bank hat. Und er geht nach Heidelberg in die Klinik und die Ärzte sagen ihm, sie haben noch 3 Monate zu leben. Was glaubst du, was der mit seinem Geld macht? Der kann sich nichts mehr kaufen, der weiß, er hat nichts. Jetzt stell dir vor, der kommt hier in die Gemeinde rein und sagt, kann Gott mich heilen? Was sagen wir? Nee, ist unmöglich. Bei den anderen vielleicht, aber nicht bei uns. Nee, was werden wir machen? Wir werden für ihn beten, wir werden Heilung freisetzen in seinem Leben. Amen. Und wer ist treu? Wer wird die Heilung bestätigen? Gott, wenn wir was haben? Nicht Finanzen, Glauben. Wir brauchen Glauben, nicht Finanzen. So, und jetzt stell dir vor, dieser Mann wird geheilt. Der wusste, heute Morgen, bevor er hier war, meine 300 Millionen auf der Bank. Das Papier, nichts. Ich kann keinen einzigen Tag meines Lebens damit verlängern. Ich kann mir keinen Tag dazu kaufen. Und jetzt stell dir vor, der wird hier geheilt. Glaubst du, der ist undankbar oder glaubst du, der ist dankbar? Ich bin überzeugt, der geht vielleicht her und sagt, ich behalte 1 Million, die reicht mir. Oder 10. Und den Rest schenke ich der Gemeinde. Was glaubst du, was hier los ist, wenn auf einem Tag 250 Millionen auf deinem Konto ist? Auf dem Konto der Gemeinde. Weißt du, wann das möglich ist? Weißt du, wann Gott es macht? Wenn uns die 250 Millionen völlig am Arsch vorbeigehen. Versteht ihr mich? Wenn wir das erwarten, dass sowas passiert, wird es nicht passieren. Wenn wir glauben und Gott lieben von ganzem Herzen, werden solche Dinge passieren. Und Leute, das ist nicht Fantasy, das gibt's überall auf der Welt. Überall auf der Welt. Warum? Was sucht Gott bei uns? Dass wir gute Finanzverwalter sind? Ja, sollten wir sein, aber es geht doch nicht ums Geld. Das ist die Welt, das ist ein anderes Bündnis. Unser Fokus, unser Herz, unser Glauben muss sein, dass Christus in uns lebt und in uns sichtbar wird. Glaubt ihr das? Ich habe mich bekehrt, ich war zwei Wochen war ich gläubig und am zweiten Wochenende war in Köln, in der im Messegelände war eine christliche Konferenz. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, nichts. Ich steige aus dem Auto raus, kommt so ein großer Mann mit Leibwächtern ums Eck rum und läuft 2 Meter vor mir. Wisst ihr, wer das war? Helmut Kohl, unser Bundeskanzler. Da habe ich noch nie live gesehen. Läuft er 2 Meter vor mir und ich laufe hinter dem so. Denk mir, ist das jetzt echt? Das sind doch die Typen im Anzug, kennt ihr ja, die Security. Die haben mich nicht weg. Ich hätte eine Waffe ziehen können oder ein Messer und auf den springen. Und dann lief ich dem so ein paar Minuten hinterher. Ich wusste gar nicht, wo der hinläuft. Ich wusste auch gar nicht, ob ich noch richtig bin. Und dann dachte ich so, mit meinen 2 Wochen gläubig, nichts verstanden. Ich wusste, wow, warum blicke ich zu dem Mann auf? Der muss zu mir aufblicken. Ich bin Kind Gottes. Versteht ihr? Und da habe ich ganz früh schon gemerkt, wow, diese Treffen kann Gott dir geben. Ist kein Problem. Aber habe ich was zu geben? Oder erwarte ich von ihm was? Wisst ihr, die Obersten ganz oben, die erwarten von Gott etwas. Die fragen nach Gott, die suchen Gott. Leider sind die esoterischen Leute oder die Gottlosen schneller bei denen wie die Christen. Aber ich möchte, dass Politiker zum Punkt kommen, wo sie uns anrufen in der Gemeinde und sagen, hey, habt ihr Zeit für mich? Seid ihr da dabei? Wisst ihr, die haben schon alles. Wir können die mit unserem Mercedes nicht beeindrucken. Auch nicht mit unserem Armani-Anzug. Das Einzige, was die Leute beeindruckt, die schon ganz oben sind, ist dein Glauben. Bist du echt oder unecht? Bist du stark oder schwach? Amen. Das ist, was die beeindruckt. Halleluja. Okay. Brich in Jubel aus und jauchze.
Ja, Thomas, du kennst mein Leben nicht.
Nein, aber Gott kennt dein Leben. Du triffst die Entscheidung, Leute. Ich habe früher immer gewartet, dass einer an meiner Türe klingelt und dann geht's mir besser. Der mir irgendwas bringt. Den geistigen Staubsaugervertreter oder der mir bei mir den Müll raussaugt oder keine Ahnung. Das passiert nicht. Ich bin der Chef in meinem Leben. Ich treffe Entscheidungen. Ich sage ja oder nein. Ich entscheide mich für Ishmael oder für Isaak. Ich. Niemand sonst. Amen. Und es kommen vielleicht Leute in dein Leben, die sagen, oh, nimm doch den Ishmael. Das ist doch so nah, so einfach. Sie ist doch schon da, die Magd. Nein, du musst sagen, nein, ich warte auf meinen Sohn, den Gott mir verheißen hat, den echten, nicht das Kuckucksei. Amen. Okay. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Was heißt das? Die Frucht, die Gott durch dich bringen will, ist viel größer als die Frucht, die jemand in der Welt hat. Amen. Leute in der Welt, die haben Fans, solange sie toll sind. Wenn sie nicht mehr toll sind, sind die Fans weg. Du hast keine Fans. Ich habe euch gesagt, das Geheimnis des Glaubens ist, du nimmst etwas mit in die Ewigkeit. Eine einzige Sache, Seelen, Menschen. Nimmst du mit in die Ewigkeit. Und ich bin mir sicher, du wirst in der Ewigkeit Menschen treffen, die sagen, hey, weil du die 10 Euro gespendet hast, habe ich eine Bibel in China gekriegt. Und durch diese Bibel bin ich in den Glauben gekommen. Weil du gebetet hast in Sprachen eine Stunde für mich, obwohl du gar nicht wusstest, dass es mich gibt, hat Gott mir Heilung geschickt. Oder was auch immer. Amen. Du wirst eine Frucht haben, wo du gar nicht weißt, dass du die hast. weil Gott dich fruchtbar macht. Nicht fleischlich, irdisch, sondern geistig. Und hier heißt es, du hast viel mehr Frucht als die, die aus dem Bündnis des Fleisches kommt. Amen. Okay, nächster Vers. Ihr aber, liebe Brüder, ihr seid Isaak, wie Isaak. Ihr seid Kinder der Verheißung. Du bist ein Kind der Verheißung. Nicht des Fleisches, nicht vom Teufel geboren, sondern vom Heiligen Geist. Amen. Du bist ein Kind der Verheißung und das tut unheimlich gut. Und du sagst, Halleluja, ich liebe Verheißung. Gott sagt nie, oh Thomas, jetzt habe ich dir schon alles erzählt, was könnte ich dir noch erzählen? Komm mal morgen um die Zeit wieder, vielleicht gibt's was Neues. Nee, Gott hat immer was Neues für dich, unheimlich viel Neues für dich, okay? Du bist ein Kind der Verheißung. Nächster Vers. Aber wie zu jener Zeit, der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so auch jetzt. Nochmal die Bestätigung, was ich euch vorhin gesagt habe. Das, was durch deine Ungeduld, durch dein Fleisch von dir gezeugt wird, wird eine Riesenlast werden. Es wird dir so stinken, dass du denkst, hätte ich das nur nie gekauft, wäre ich dann nur nie hin, hätte ich nur nie Ja gesagt. Es wird eine richtige Last. Amen. Gott sei Dank gibt es Gnade und wir kommen immer wieder raus. Das ist nicht das Problem. Wir bleiben da nicht stehen. Aber wir müssen es erkennen, dass Gott nicht kommt und segnet deine Ungeduld und segnet deine fleischlichen, irdischen Entscheidungen. Tut Gott nicht. Sondern es gibt nur eine Sache, zurück zu Gott. Das ist wie wenn du in die Sackgasse fährst. Du kannst nicht vorwärts, rückwärts, links, rechts, bum, bum, überall dagegen. Ich schaffe das, tschakka, ich kann's. Nee, du musst zurück, genau an den Punkt, wo du in die Sackgasse reingefahren bist. Anderen Weg gibt's nicht, ich hab's probiert. Viel Kopfaua. Okay? Aber wie zu jener Zeit, der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte. Deine fleischlichen Entscheidungen werden immer deine geistlichen töten wollen. Das ist ein Prinzip. Und da musst du aufpassen, wenn du manchmal ein bisschen konfus wirst. Ja? Stell dir vor, du hast in der Welt einen super Job angenommen, den du nicht hättest annehmen sollen, weil Gott gesagt hatte, warte. Jetzt hast du einen super Job. Von 5.000 netto bist du auf 10.000 aufgestiegen. Jeder, dem du das erzählst, sagst, Hammer, was, 10 Mille hast du im Monat? Alter, leck mich am Ärmel. Und einen Dienstwagen und ein Telefon und eine extra Betriebsrente und. Und du denkst, wow, ich muss den Sex am Lotto haben. Hey, Mann, cool. Und du spürst so ganz tief in dir drin, das ist gar nicht cool. Ich bin nicht happy. Ich fühle mich nicht wohl. Ich habe morgens keinen Bock, dahin zu gehen. Weißt du, warum du den Job angenommen hast? Weil Gott dich berufen hat in den Vollzeitdienst. Wärst du in deinem alten Job geblieben mit deinen 5 Mille und die Gemeinde hätte dir 6 Mille angeboten oder 4, hättest du gesagt, na, das ist machbar. Seid ihr bei mir? Aber jetzt mit den 10 Mille sagst du, oh, ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich kann das gar nicht. Weißt du, es ist ein altes Geheimnis, das können dir alle Reiche verraten. Ob du 2.000 Euro im Monat hast oder 20. Die 20 sind auch weg. Dein Haus ist größer, dein Auto ist größer, dein Personal wird mehr. Die 20 sind genauso ausgegeben wie die 2. Du hast nicht mehr. Bei den allermeisten. Gibt Ausnahmen, aber das ist die Ausnahme. Jetzt ist das Kind aus dem Fleisch, dein super Job mit 10 Mille im Monat, wird jetzt dein größter Feind für das Kind der Verheißung. Könnt ihr mir folgen? Jetzt ist es so schwer, du kämpfst jetzt und du und dann kommt dein Chef noch und sagt, Mensch, wir hätten da noch eine Abteilung, brauchen da einen neuen Abteilungsleiter, wäre das nicht für Sie? Und es wird immer mehr und immer schwieriger. Seid aber still geworden. Okay? Auch in der Gemeinde gibt es solche Situationen. Ich war in einer Gemeinde, wo immer dieselbe Oma sonntagmorgens aufstand und so spricht der Herr. Und im Prinzip war es jeden Sonntag dasselbe. Und keiner hat sich mehr getraut, auch ein Wort weiterzugeben, weil er die Oma war, die Prophetin Nummer 1 in der Gemeinde. Nein, die hat sich das irgendwann angewöhnt, weil sich keiner getraut hat. Sie wurde zum Ishmael. Seid doch bei mir. Anstatt, dass die, wo berufen sind, reinwachsen und vielleicht auch mal was raushauen, was nicht passt. Das ist nicht so schlimm. Das Gute behalten. Amen. Jetzt gebe ich euch noch ein Beispiel, was sehr kompliziert und schwierig ist. Stell dir vor, Gott hat einen Partner für dich. Du willst heiraten. Jetzt heiratest du den Ishmael. und stellst fest, der war doch Prince Charming. Der hat mir immer die Türe aufgehalten. Der war so zuvorkommend. Ja, jetzt hast du ein Problem. Jetzt sitzt Ishmael auf dem Thron, der Isaak gehört. Jetzt wird's kompliziert. Das ist ein schwieriges Thema, aber ich will das nicht weiter, wie man da. Ich will es euch nur mal als Gedankenanstoß. Ich habe einige Christenpärchen kennengelernt, vor allem in der Gemeinde, wo ich mich 89 reinbekehrt habe. Da waren schon 3, 4 Pärchen mit 20 verheiratet. Und bei 2, obwohl ich Babychrist war, habe ich zu Bärbe gesagt, die bleiben nicht verheiratet. Dann Bärbe gesagt, warum? Sag ich, weil die beiden Weiber mich dauernd anbaggern. Und das war wirklich so. Heute sind sie geschieden. Da ging es nur um die 3 Buchstaben. Und zwar so schnell wie möglich. Die Eltern haben Nein gesagt, der Pastor hat Nein gesagt. Und was hat das Fleisch gesagt? Ich will. Und was kam? Ishmael. Ich habe einige Seelsorge gemacht mit Frauen, die 30 Jahre alt waren, 2 Kinder hatten, seit 10 Jahren verheiratet und jetzt haben sie gesagt, ist das mein Leben, ich lasse mich scheiden. Waren in der Disco rumgepoppt mit allem, was ging, Frauen, nicht Männer. Und dann waren sie bei mir in der Seelsorge und da habe ich gesagt, warum drehst du gerade am Rad, was ist denn los mit dir? Ja, mein Leben, jeden Tag dasselbe, jetzt bin ich 30, soll das alles gewesen sein. Weißt du warum? Weil die viel zu früh geheiratet haben. Und weil sie aus dem Fleisch Entscheidungen getroffen haben, die jetzt fressen, die nagen. Verstehst du? Wir haben es gelesen. Ishmael verfolgt Isaak. Und als Isaak geboren war, hat Ishmael ihn ständig geärgert. Das könnt ihr selber mal nachlesen. Wir müssen aufpassen in unserem Leben, dass wir nicht den Ishmael gewähren lassen, den Ishmael in unser Leben lassen. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Manchmal schwierig zum Lösen. Amen. Oft habe ich in Gemeinden mitbekommen, wo eine kam, die konnte gut Schreibmaschine schreiben, war am PC gut, konnte Excel und was weiß ich, PowerPoint. Und hat der Pastor gesagt, okay, du wirst die Gemeindesekretärin. Weder Gott gefragt noch gebetet. Die kann's doch. Und dann wird oft aus so einer Person wird eine Isabel. Eine manipulative Isabel, die Propheten frisst. Isabel verfolgt immer zuerst die Propheten und schaltet die Leute, die prophetisch sind, in der Gemeinde aus, um immer näher an den Pastor zu kommen. Versteht ihr? Und sie hat für jeden einen Eindruck und ein Bild. Und wenn der Pastor doof ist und nicht merkt, was da läuft und blind ist, dann wird er glauben und wird die Leute, die eigentlich gut mit ihm meinen, die wahren Freunde, alle rausekeln oder rausschmeißen oder mundtot machen und nur noch auf Isabel hören. Warum? Weil er nicht gewartet hat, bis die Sekretärin der Verheißung kommt. Die kommt vielleicht rein, hat einen Rock an wie 1800 und eine Bluse wie 1900. Und du denkst so, oh Mann, wer hat denn die rausgelassen? Aber die ist in ihrem Herzen sowas von loyal und ehrlich, dass die dir niemals in den Rücken fallen würde. Und das ist, was du brauchst. Nicht die Schickimicki-Tante, sondern du brauchst jemanden, der im Herzen Schickimicki ist. Nicht äußerlich, versteh dir? Und das ist so immens wichtig, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, weil wir werden einen Riesenberg Probleme haben. Den haben wir bis zum heutigen Tag, haben wir den Problem mit diesen Nachfahren Ishmaels. Amen. Gott liebt die auch. Jesus ist für die auch gestorben. Nicht falsch verstehen. Amen. Und die brennen manchmal mehr, wenn sie zum Glauben gekommen sind wie wir. Aber das Grundproblem, Halleluja. Mensch, wo sind wir denn? 29. So auch jetzt. Weiter. Doch was spricht die Schrift? Und jetzt kommen wir mal zur Lösung des Ganzen. Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn. Uah, jetzt wird's heavy. Weißt du, was du machen musst mit 3 BMW? Du musst 3 BMW verkaufen. Mir ging's genauso. 3 BMW, weg. Nix mehr cooler 3 BMW. Ich bin zum Autohaus, hab den 3 BMW hingestellt und gesagt, der gehört jetzt wieder euch und ich suche mir jetzt aus dem Hof irgendein Auto. Nee, so geht's nicht, Herr Bauer. Ich sag, doch, so geht's jetzt. Und nicht mehr anders. Und dann ging das so. Und dann habe ich so ein Ford Escort, so ein richtig hässliches Auto. 2 Türen mit so langen Türen. Du konntest nirgends parken, weil die Türe so lang war. Dann der Gurt war immer da hinten. Der hat, oh, ich bin ein blödes Auto. Stinklangweilig, keine Extras, so ein richtiges Opa-Auto. Aber der Karren ist nicht verreckt. Nichts ging kaputt, nichts. Nichts. Nichts, einfach nichts. Roter Ford. Nix mehr 3er BMW. Aber ich habe meine Lektion gelernt. Amen. Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Und das ist jetzt immens wichtig, dass ihr das versteht. Das, was aus der Ungeduld, aus dem Fleisch geboren ist, wird von Gott nichts erben. Ich habe es nicht geschrieben. Ich weiß nicht. Ich lese nur vor. Okay? Gott segnet nicht unsere Bescherung, habe ich mir aufgeschrieben. Gott bleibt bei seiner Meinung. Gott sagt nicht, Ishmael, okay, lass mal den Isaak. Nein, Gott hält fest am Isaak. Gott ändert seine Meinung nicht, okay? Das Erbe ist nur für den Sohn der Verheißung. Dein Segen, dein Erbe, ist nur für die Dinge in deinem Leben, die aus Glauben geboren sind. Nicht für dein Fleisch. Versteht ihr das? Jetzt wird's noch dünneres Eis. Wenn du da drin bist im Prozess, ist es sehr schmerzhaft. Aber wenn du durch bist, bist du dankbar. Denn mit Ishmael kannst du nichts anfangen. Er ist wüst und wild und es bleibt er. Stimmt das? Du willst nichts wüst und wildes, du willst etwas Gehorsames und etwas Demütiges. Und nichts, was in die andere Richtung geht, okay? Der Sohn des Fleisches ist vom Erbe ausgeschlossen und zwar vollkommen. Ich könnte es jetzt auch anders formulieren. Das Gesetz erbt nicht, sondern nur die Gnade. Weil Paulus fing ja an vom Gesetz. Könnt ihr noch folgen? Leute, die gesetzlich sind, erben nichts. Nur die, die in der Gnade sind. Es gibt Menschen, die versuchen, das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz ist was? Tun. Die sagen, Gott segne mich, weil ich tue so viel. Und Gott sagt, verworfen. Und der andere steht da und sagt, Gott, ich krieg nichts auf die Reihe, aber gib mir Gnade. Gott sagt, gesegnet. Verstanden? Und wenn bei dem, der nichts tut und gesegnet ist, das Tun dazukommt, umso besser. Okay? Das Gesetz, Leute, die in dem Gesetz leben, gesetzlich denken, in Leistung denken. Die Welt ist Leistung, die ist voll unter dem Gesetz. Auch Satan liebt das Gesetz, weil damit kann er dich knechten. Wir sind aber nicht von der Magd. Die Magd führt in die Knechtschaft. Wir sind ein Sohn, ein Kind der Freien. Habt ihr das jetzt verstanden? Wir sind nicht von Arabien, wir sind von himmlischen Jerusalem. Das ist ein Riesenunterschied. Gnade ist völlig unverdient. Sobald du etwas dazu tust, ist es keine Gnade mehr, ist es Verdienst. Es ist ein Aufrechnen. Bei Gott kann man nichts aufrechnen. Aus Gnade sind wir errettet, aus Gnade sind wir selig geworden. Amen. Das Gesetz erbt nichts, sondern nur die Gnade. Ich könnte auch sagen, das Fleisch erbt nichts, sondern nur der Glauben. Wie viel Fleisch soll Gott bei uns belohnen? Soll Gott unser fleischliches Gesinntsein belohnen? Ist ja Katastrophe, ist ja kontraproduktiv. Das Fleisch steht ja immer gegen Gott. Sondern er belohnt immer den Glauben oder alles, was aus Glauben kommt, okay? Vers 31, der vorletzte. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Wir sind in dem Bund mit der Freien, nicht mit der Magd. Ist immens wichtig. Weil der Teufel wird wieder versuchen, mit Gesetz in dein Leben zu kommen. Er wird wieder versuchen, dir irgendeine Last aufzuerlegen oder dir irgendwelche Gedanken zu geben. Mach dies, mach das. Wisst ihr, mir passiert das auch noch. Wenn ich Mist gebaut habe, dann merke ich immer, wie irgendwas in mir sagen will, Gott, wenn du, dann mache ich, Das hat nichts mehr mit Gnade zu tun, ist schon wieder aufrechnen. Das Gesetz. Ich will nicht mehr unter dem Gesetz sein, sondern unter Gnade. Und ihr wisst, wir sind nicht gegen das Gesetz. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich erfülle das Gesetz für dich und für mich. Also die Frage ist, wie denken wir, was reden wir, wie leben wir? Da wird es sichtbar, ob du unter dem Gesetz bist oder unter der Gnade, ob du mit Ishmael zufrieden bist oder ob du mehr willst. Man merkt es auch bei Christen. Manche haben einen Hunger und sie warten auf den Isaak und du spürst es. Und andere, die haben schon aufgegeben, die sitzen zusammen mit dem Ishmael und sagen, yo, passt doch so, mehr brauche ich nicht. Aber Gott ändert seine Meinung nicht. Halleluja. Ist es gut, dass Gott seine Meinung nicht ändert? Wir sind von Gott aus Kinder der Freien. Von Gott aus sind wir Kinder der Freien. Satan möchte uns wieder Kinder der Magd machen. Das ist sein Plan, dir das Magddenken, das Knechtsdenken wieder zurückzugeben dann fällst du automatisch wieder in die Verdammnis und in den Leistungsdruck, okay? Aber da, du hast mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Lass dir von niemand mehr ein Gesetz auferlegen. Wahrhaftig frei sind die, die von nichts gelebt werden. Das sind die echten Freien, die zu allem Nein sagen können und Ja sagen können. Das sind die echten Freien, okay? Halleluja. Und wenn wir das alles verstanden haben, sind wir auf dem richtigen Weg. Und jetzt habe ich noch einen Vers für euch und das ist die Sahne für deine Torte. Aber nur einen Vers, das ist 5 Vers 1. Da geht's dann nämlich weiter. Vielleicht machen wir das einen anderen Sonntag, wenn Gott will. Und da heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zu was? Zur Freiheit, nicht zur Knechtschaft oder zum Gesetz. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Siehst du das? Bleib frei. Und wenn ich hier was anderes predige in einem Jahr, wie das, was ich gerade gepredigt habe, dann geh. So, Amen. Lass dir von niemand, auch von mir nicht, wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Du bist zur Freiheit berufen. Und aus dieser Freiheit kannst du dich immer entscheiden, ich gebe jetzt Zeugnis oder nicht, ich sage jetzt was oder nicht, du hast Freiheit dazu. Und deine Freiheit ist kostbar. Wenn Gott nicht wollte, dass du diese Freiheit hättest, hätte er dich nicht so geschaffen, wie du bist. Engel hatte er genug. Engel machen, was Gott sagt. Alle Cherubim und Seraphine und wie die alle heißen, die machen alles, was Gott sagt. Die machen nichts aus sich selber. Ja, der hatte Gott schon, aber er wollte Kinder haben, die sich freiwillig entscheiden, ihm gehorsam zu sein und zu sagen, nein, ich diene meinem Gott. Amen. Halleluja. Halleluja. Papa, ich danke dir für das Wort heute Morgen. Und ich danke dir, dass du uns herausgeführt hast. Rausgeführt hast. Aus der Knechtschaft hinein in die Freiheit. Vater, und diese Freiheit ist so kostbar. Und ich bete, dass jeder, der diese Botschaft hört, hineinkommt in diese Freiheit. Drin bleibt in dieser Freiheit. In dieser herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Vater, und ich bete, dass nichts und niemand uns mehr mit dem Ishmael abspeist. Uns mit dem Guten abspeist. Wir wollen das Beste haben. Und wir strecken uns aus nach dem Besten. Du hast das Allerbeste für uns. Und das ist gut für uns. Das gibt nichts Besseres als das Beste. Vater, und ich bete, dass unsere Gesinnung, ja, unser Erwarten, unser Denken, unser Fühlen, unsere Überzeugung von dir wirklich die ist, dass du ein guter Vater bist, der das Beste für uns hat. Und ich danke dir, dass diese Gemeinde in das Beste hineinkommt, wozu du sie berufen hast. Halleluja, Vater, Halleluja. Und danke, dass wir in dieser Freiheit bleiben. Danke, dass wir von droben sind, nicht von drunten. Und danke, dass wir nicht mehr in diese Tricks des Teufels fallen, wo er uns Dinge anbietet, die uns ablenken sollen von dem, was du für uns hast. Vater, ich bete, dass wenn irgendjemand da drin steckt, eine Entscheidung getroffen hat, in der Vergangenheit, wo er sich für den Ishmael entschieden hat, da bete ich, dass du ihn rausführst, da bete ich, dass er in diese Überzeugung, in diesen Glauben und in diese Kraft kommt, den Ishmael wirklich wegzuschicken. Wegzuschicken, raus aus dem Leben, einen Strich zu machen, auch wenn es 10.000 Euro sind im Monat. Vater, bete ich, dass der Glauben in ihm so stark wird, zu sagen, ja, ich sage Ja zu den Plänen Gottes. Und ich lasse mich von niemand mehr kaufen. Vater, wir lassen uns von niemand mehr kaufen. Und wir lassen uns auch nicht mehr verbiegen. Sondern wir glauben dir, du bist der Geist und der Gott der Wahrheit. Und danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns in aller Wahrheit führt und leitet. Heiliger Geist, ich bete, dass du an den Herzen arbeitest, bei jedem. Du weißt, wo jeder vielleicht noch irgendwo ein Ishmael hat. Bring das Ganze ans Licht und mach uns frei davon. Ganz frei, ganz frei. Dass jeder in seine Berufung kommt, jeder in das hineinkommt, was du für ihn hast. Und dass wir sagen können, Halleluja, dass wir jubeln können und sagen können, ich bin fruchtbarer, weil ich vorher unfruchtbar war, aber jetzt bin ich fruchtbar im Geist. Halleluja. Das, was Gott mir gegeben hat, ist so viel mehr, als was die Welt mir geben kann oder was die Welt mir je geben könnte. Halleluja. Danke für diese Wahrheit. Danke für diese Freiheit. Und danke, Papa, dass du uns so sehr liebst. Halleluja. Amen. Yes.